Hallo Hanna.
Hallo Becky. Na?
Na?
Du auch hier?
Wir sitzen zusammen und machen Podcast.
Ja.
Was ist denn da passiert?
Ja, ich glaube, die Dinge kommen, wie sie kommen mussten.
Ja, sehr gut.
Es kann ja nicht sein, dass wir beide auf dem Podstock rumlaufen und da dann nie was draus wird.
Ja, das stimmt allerdings. Ich glaube, es ist das allererste Mal, dass wir zusammen eine Podcast-Episode aufzeichnen, oder?
Jawohl.
Ja, sehr gut. Und dann gleich in unserem neuen gemeinsamen Podcast-Projekt Stitch and Bitch. Gleich mehr dazu, was das hier eigentlich sein soll. Aber für alle, die uns vielleicht noch nicht kennen, Hanna, wer bist du denn?
Oh, das ist gleich so eine schwierige Frage.
So, woher könnte man dich schon kennen zum Beispiel?
Ja,
Und was machst du so?
das ist die bessere Frage. Ah, gut, dass du zur Moderatorenschule gegangen bist.
Okay.
Also, man kennt mich vielleicht von den Vorstellrunden im Podstock. Meistens bis auf dieses Jahr. Letztes Jahr habe ich immer da irgendwie was gesagt. Mein Podcast heißt Viele Sein, der Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Andere Podcasts von mir heißen Viel Zimmerwohnung und Viele Leben. Und bei allen geht es um Trauma und um das Leben damit und die Themen, die sich daraus ergeben. Aber vielleicht lernt man mich da von der Seite kennen, die jetzt nicht unbedingt so lebensnah ist oder so. Am Alltag der Leute, am Nerv.
Aber vielleicht klappt das ja hier.
Genau. Also, genau, Twitter war ich Etze Rosenblatz, bei Mastodon bin ich Etze Rosenblatz, bei Instagram bin ich Etze Rosenblatz.
Man findet dich, würde ich sagen.
Man
Sehr schön.
findet mich. Man findet mich. Wo
Ideal.
findet man dich? Überall, ne?
Ja, ich bin Agenda-Beitrag in diesem Internet, eigentlich überall, wo man so Leute finden kann, aktuell vor allem auf Blue Sky und Instagram, würde ich sagen. Und ich mache auch Podcasts, so ungefähr seit 2016. Ich bin, also mein erster Podcast, mit dem ich angefangen habe, das ist auch der, den ich immer noch ausführlich mache, nämlich die KulturpessimistInnen, wo wir aus emanzipatorischer Perspektive über Filme und Serien sprechen. Und ansonsten habe ich noch viele andere Projekte zwischendurch immer mal wieder gehabt. Und das größte davon war wahrscheinlich Früff, Frauen reden über Fußball, wo wir ein Kollektiv gegründet haben aus über 20 Frauen, die gesagt haben, es kann nicht sein, dass es in Deutschland so viele Podcasts über Fußball gibt, aber keinen, wo quasi eine Frau mit einer Frau reden kann. Und dann haben wir gesagt, dann müssen wir das einfach selber machen. Und das war wahrscheinlich eine der empowerndsten Erfahrungen meines Lebens. Und deshalb freue ich mich sehr über das nächste gemeinsame Podcast-Projekt, was jetzt ansteht.
Ja, schön, dass du die Zeit gefunden hast.
Also, sehr gerne.
Ich möchte noch lobend erwähnen, obwohl ich gerade gar nicht weiß, ob der Feed noch existiert, allgemein zugänglich. Du warst diejenige, die den ersten und einzigen Podcast-Fan-Podcast gemacht hat.
So ist es, ja, das stimmt.
Von Puerto Partida.
Das ist wahr.
Legends in my heart. Das Projekt hat mich so reingezogen in das Podcasten
Ja,
überhaupt.
mich auch.
Puerto Partida. Und also da warst du ja auch öfter, warst du ja auch drin, ne? Hast du da nicht auch einen Charakter
Genau,
gehabt?
das war sozusagen mein allererster Auftritt überhaupt in einem Podcast, dass ich mich beworben hatte bei Puerto Partida. Und
Ja.
dann bin ich wegen Puerto Partida zum Podstock gefahren und habe die ganzen anderen Leute kennengelernt, die so in dieser Bubble rumlaufen. Und da haben wir uns ja dann auch irgendwann getroffen.
Ja, also können sich mal alle schön bei Johannes bedanken, dass er diesen Quatsch ins Internet macht, der dazu führt, dass sich Leute finden und dann Dinge tun.
Ja. So, jetzt wollen wir also einen neuen Podcast machen. Es gibt ja schon richtig viele Podcasts da draußen in diesem Internet. Warum wollen wir denn jetzt nochmal einen neuen Podcast machen? Hanna, du bist ja auf mich zugekommen. Vielleicht möchtest du deine Ausgangsidee, die dich so angetrieben hat, mir zu schreiben, nochmal erzählen.
Ja, also der erste Gedanke war, ich möchte es machen, weil ich es kann.
Geil.
Weil es geht, weil im Internet immer Platz ist und ich finde auch dafür sollte Platz sein. Und ich wünsche mir einen Podcast, in dem es die Grundlage eine emanzipatorische ist und eine kritische, aber eben nicht. Ich möchte keine Problemanalysen mehr gerade. Ich möchte einfach nur Genuss und machen und Spaß haben. ohne jedoch dabei total entfesselt zu sein. Also nicht auf die Pauke hauen, aber schon irgendwie, naja, wie gesagt, ne? Mein Hauptthema ist irgendwie Trauma und Gedöns, Diskriminierung, dies, das. Das heißt, so ganz ausblenden kann ich es nicht, aber es gibt ja auch schöne Dinge und es gibt Hobbys, die ich habe und denen hätte ich gern einen Raum gegeben und ich wusste, dass du strickst, unter anderem, weil du es bei Instagram teilst. Und dann habe ich gesehen, dass du einen dunklen Cardigan gestrickt hast. Und dann habe ich gedacht, Becky kann das richtig gut. Das heißt, sie macht das bestimmt schon lange. Dann hat sie bestimmt viel zu erzählen. Vielleicht hat sie ja Bock. Und du hattest Bock.
Ja.
Und zufällig auch Zeit.
Genau, so kam es zu mir. Und tatsächlich, also ich fühle das sehr, was du sagst zum, also ich sage immer über Stricken, dass das aktuell wahrscheinlich die Sache ist, die mir am meisten Selbstwirksamkeit in meinem Leben gibt, weil ich mich hinsetze und eine Stunde stricke und dann sehe ich sofort, was ich gemacht habe und am Ende kommt eigentlich bisher immer was raus, wo ich mich richtig drüber freue, dass ich das jetzt habe und das kann man, glaube ich, in diesen Zeiten total gebrauchen, eine Sache, mit der man so Selbstwirksamkeit auftanken kann. Deshalb freue ich mich total, dass ich jetzt nicht nur das Stricken selber mache, sondern auch noch mit dir drüber sprechen darf.
Ach, schön. Ich freue mich darüber auch.
Ja.
Dieses Empfinden von Selbstwirksamkeit habe ich auch und auch von Selbstbestimmung. So, das habe ich sonst auch beim Nähen. Ich bin auch nicht gerade eine gärtenschlanke Person und ich habe so einen Körperbau, der überhaupt nicht irgendwie für so übliche Klamottendesigner auf dem Zettel zu sein scheint. So das, was ich im Laden kaufe, nie irgendwie richtig passt. Das sieht immer komisch aus. Und wenigstens so 1, 2, 3, 4 Teile im Schrank zu haben, die einfach passen und die sich schön anfühlen, das war so das Ziel. Genau, und sich dann damit zu befassen, wie kann das gehen? Und dann auch zu merken, das geht, das kann gehen. Und über eine sehr lange Zeit in der menschlichen Geschichte, in der menschlichen Kulturgeschichte, war das auch üblich so, dass Sachen passen und länger als 2 Jahre gehalten haben. So bin ich nicht aufgewachsen.
Und, nee, ich auch nicht.
Ja. Also für mich war das eine neue Welt. Und das ist ein bisschen traurig auch, sich das zu vergegenwärtigen. Genau, aber jetzt ist das eben das, wo ich dann eben Kraft draus ziehe und auch so ein Gefühl von, okay, ja, es ist nicht natürlich, wie ich dachte, aber das heißt nicht, dass das jetzt irgendwie alles kaputt ist. Ich kann mich widmen und ich kann das machen.
Und ich habe halt auch richtig Lust, von genau diesem Gefühl und dem, was das mit mir macht, weiter zu erzählen. Und dafür sind ja Podcasts auch immer hervorragend. Also ich habe Lust auf die Gespräche mit dir, aber ich habe auch ein bisschen Lust darauf, dass Leute sich das dann anhören und damit vielleicht wir dazu beitragen können, dass sowas wie Handarbeiten ein kleines Stück rauskommt aus der Ecke von, ich sag mal, Tradwives und so. Das ist alles was ganz Konservatives, Traditionelles, bla, ja, sondern dass das irgendwie, dass wir zeigen können, dass Stricken was Empowerndes, Modernes ist, was ja aus ganz vielen Gründen eine große Bereicherung fürs eigene Leben sein kann.
Jawohl, da freue ich mich auch drauf.
Und jetzt haben wir das Ganze ja Stitch and Bitch genannt.
Ja.
Das heißt, vielleicht wird es nicht nur ausschließlich stricken, sondern wir haben noch eine gewisse Haltung dabei, die wir an den Tag legen.
Ja, denn, also ich hatte ja gedacht, wir sind so ein bisschen politisch, emanzipatorisch, empowernd, wie auch immer, dabei. Und dann habe ich in der ganzen Recherche, in der Auseinandersetzung, wie lange gibt's Stricken, dies, das, gesehen, dass das der Name für ganz übliche politische Strickkränzchen war, sozusagen. Also so die örtlichen Gruppen in US-Amerika und auch in Großbritannien, die heißen so. Die heißen teilweise auch heute noch so. Und sind im Grunde mal ganz klar politisch in irgendein Lager, mal aber auch nicht. Und es ist aber dennoch so ein, ja, die heißen einfach so. Man trifft sich zum Stricken und Abkotzen. Zum Bitchen.
Zum Bitchen. So. Und das werden wir dann vielleicht auch zwischendurch mal machen.
Genau.
Sehr schön. Gut, ich habe mir gedacht, damit die Leute uns und unsere Affinität zum Stricken vielleicht noch ein bisschen besser kennenlernen können, habe ich eine Art Bravo-Typ-Test vorbereitet. Nämlich, welcher Crafting-Typ bist du? Ich muss aber zugeben, es gibt am Ende keine Auswertung nach Punkten, die einen dann einem bestimmten Typ zuordnet. Aber es gibt so ein paar Entweder-Oder-Fragen, mit denen wir uns ja mal positionieren können. Und ich würde mal anfangen mit der ersten Frage. Hanna, lieber zig Projekte gleichzeitig oder voller Fokus auf ein Projekt?
Ich bin Monogamist, aktuell. Und du?
Ja, ich bin auch eher, also ich habe durchaus, also es gibt so ein Projekt gerade, was liegt in der Schublade, das stricke ich im Sommer weiter. Aber ansonsten bin ich auch eher Typ, wenn ich was unbedingt will, dann stricke ich jetzt auch genau das und dann ist es irgendwann fertig und dann kommt das nächste. Ja.
Teilst du dann im Sommer, was es ist? Holst du das dann aus der Schublade?
Mit Sicherheit, mit Sicherheit.
Cool.
Sehr gut. Große Langzeitprojekte oder lieber Projekte, wo man ziemlich schnell so eine Belohnung kriegt und fertig ist?
Also ich finde, beim Stricken ist schnelle Instant-Belohnung
Ja.
eigentlich nicht möglich, weil ich habe noch nie irgendwas fertig gestrickt innerhalb von einem Tag oder innerhalb von einer Stunde. Also wenn, dann mal mit Häkeln. Aber das mache ich schon länger nicht mehr. Von daher würde ich gerade sagen, ich mache viele kleine Langzeitprojekte, weil ich gerade viel Babysachen stricke für das Baby einer Freundin. Aber ich denke, wenn ich meine ersten Pulli gestrickt habe, dann werden die vielleicht eher meine schnellen Instant-Belohnung-Teile. Also, weißt du, wie ich meine?
Ja, weiß ich schon.
Mal gucken.
Ja. Ja, bei mir sind es auf jeden Fall auch eher die Langzeitprojekte. Also ich habe früher als Jugendliche vor allem so Stulpen gestrickt, gestrickt im Sinne von, meine Mutter hat mir das Projekt aufgenommen und wenn ich einen Fehler gemacht habe, konnte sie ihn ausbessern und ich habe halt im Kreis rumgestrickt zwischendurch. Und ich habe aber immer wieder in meinem Leben aufgehört zu stricken und habe jetzt festgestellt, es bringt mir nichts, immer wieder mit irgendeinem Schal oder sowas Kleinem anzufangen. Ich muss was Großes stricken, was ich wirklich haben will. Und dann bleibe ich auch dran. Und deshalb bin ich jetzt voll bei Sweatern und Shirts und Strickjacken und sowas angekommen. Also eher Langzeitprojekte.
Okay, da habe ich gleich eine Frage, die nicht in der Liste steht. Bist du ein Geschenkestricker oder ein Individual für dich selbst Strickerin?
Ich würde sagen, zu 98% für mich. Wobei es eine Ausnahme gibt. Ich habe letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr zu Weihnachten für die gesamte Familie Sophie Scarves gestrickt. Da war ich in so einem Sophie Scarves Rabbit Hole und genau, habe da in einem Monat 10 Sophie Scarves gestrickt und verschenkt. Ich glaube, sowas Kleines wie ein Sophie Scarf würde ich auch jederzeit wieder für jemanden stricken. Aber ansonsten so ein Pullover, das dauert ja auch ein bisschen, das ist ein Commitment und aktuell mache ich das vor allem für mich. Und du?
Ich habe in meiner ganzen Zeit genau zwei Paar Socken und ein Pullunder für mich gemacht und ansonsten immer nur für andere.
Ja, krass. Und wird es auch gewürdigt von den Personen, an die du das übergibst, dass es eben nicht irgendwas ist, was man im Laden gekauft hat, sondern was, wo man viel Zeit reingesteckt hat?
Ich glaube grundsätzlich schon. Ich glaube schon.
Sehr gut. So soll es sein. Strickvideos oder Strickbücher, um eine neue Stricktechnik zu lernen?
Ich habe ein Buch, das ist echt eine Messe. Das ist so das Große. Das ist von Wassermann, so ein richtig dickes. Da ist alles drin, was man braucht. Außer die Videos, die man braucht, um das richtig zu verstehen, was sie da zeigen. Also ich mache eine Mischung. Und du?
Ich würde sagen, also fast ausschließlich Videos. Ich hatte früher ein Strickbuch, aber also ich glaube, warum Stricken jetzt in diesen Zeiten sich auch so gut bei mir verhaftet hat, ist, dass es halt so easy ist. Also, ne, es gibt irgendwas in der Anleitung, ich verstehe es nicht. Ich gebe es schnell in die Suchmaschine meiner Wahl ein und finde 20 Videos und kann mir auch noch raussuchen, ob ich es 10-mal mir hintereinander angucke, ob ich die Geschwindigkeit schneller oder langsamer stelle. Deshalb, also ich weiß nicht, italienisch Abketten-Video habe ich wahrscheinlich schon 50 Mal das gleiche in meinem Leben geguckt, weil ich es immer wieder angucke, so,
Ja.
bevor ich loslege.
Es gibt ein Video von Eliza mit 3Z. Das gucke ich seit ungelogen 14 Jahren. Jedes Mal, wenn ich eine Socke zusammen machen muss an der Spitze. Und um eine Bumerangferse, also um mich zu versichern, dass ich das richtig in Erinnerung habe. Ich hoffe,
Ja.
diese Person nimmt das niemals von YouTube runter.
Sehr gut. Ja, mein Mann lacht schon immer, wenn er wieder hört, ah, es kommt wieder Dänisch aus ihrem Gerät, weil ich gucke sehr gerne die Videos, die bei den Schnittmustern von Petit Knit verlinkt sind. Und die sind halt von jemandem, die selber Dänisch redet. Man macht sich dann englische Untertitel dazu an.
Okay, oh.
Aber ich lasse trotzdem den Sound immer mitlaufen, weil irgendwie verstehe ich es doch besser, auch wenn jemand Dänisch redet und ich verstehe kein Wort Dänisch. Aber es ist
Ja,
irgendwie
ja.
schöner, als wenn man ganz den Ton ausdreht.
Ja, oh, krass.
Ja.
Also wir müssen irgendwann mal eine Folge über Anspruch machen, über wie anspruchsvoll Dinge sind. Ich meine, du erzählst jetzt gerade, dass du dir eine Anleitung, da wird Dänisch gesprochen mit englischen Untertiteln, bringst du dir eine Technik. Okay, alles klar. Das ist so ähnlich wie das Norwegisch, das ich in Duolingo im englischen Modus gemacht habe.
Ja, vielleicht ist es ein bisschen so, das stimmt. Genau, aber bleiben wir doch gleich bei Anleitungen. Druckst du Anleitungen aus oder nimmst du sie digital?
Ich bin ein Millennial. Ich drucke aus, wenn was wichtig ist.
Ich bin theoretisch auch ein Millennial, aber praktisch mache ich alles digital. Ich sage ja immer, wir sind ein papierloser Haushalt.
Boah, was? Boah, echt?
Ja. Und ich mache das dann auf meinem Tablet und ich mache mir dann auch Notizen direkt im Digitalen da dran und so. Alles digital.
Aber hast du das denn auch immer an?
Nö. Also, das ist, manchmal hat man ja dann Stricke 10 cm rechts und Maschen im Kreis. Dann muss ich ja nicht die ganze Zeit das Tablet anhaben. Wenn ich jetzt so ein Muster stricke, dann muss man schon mal ein bisschen öfter hingucken. Aber auch meistens da hat man dann irgendwie eine 10er-Kombi, die man sich für eine Reihe merken muss. Und dann mache ich es auch wieder aus, bis die Reihe zu Ende ist.
Undenkbar. Ich brauche diese zerknitterten, angelöten Zettel im Handarbeitstäschchen, der dann so am Ende schon so komisch angenüdelt ist und so mysteriöse Flecken von einem Kaffee oder so mit drauf hat. Wenn das Projekt beendet ist, dann sehe ich da dran, was das für ein Ritt war.
Sehr gut. Und kaufst du dein Garn passend zum Projekt, was du machen willst, oder suchst du dir Projekte passend zum Garn?
Ich bin aktuell noch zu weit am Anfang. Also es muss schon in der Anleitung drinstehen, dass das Garn, das ich habe, passt.
Ja, ich bin
Ich
auch
traue mich
so.
noch nicht.
Also ich würde schon auch, mittlerweile bin ich so weit, dass ich schon auch abweichen würde, aber ich würde jetzt nicht auf eine Wollmesse gehen, mir ein Garn kaufen, was ich richtig cool finde, und dann gucken, ob ich irgendwo ein passendes Projekt dazu finde. Da bin ich noch zu unsicher für, sondern ich kaufe dann schon passend zu der Anleitung, die ich stricken will. Und was für Garne strickst du am liebsten? Von dünn bis dick? Eher so Lace-Qualität oder Fingering oder Double Knit oder so ganz bulky?
Fingering oder Decay.
Ja, ich glaube ich auch. Also ich glaube, das meiste, was ich bis jetzt gestrickt habe, ist DK. Aber ich bin eher so bei, ich sag mal, 3 bis 3,5 bei den Nadeln. DK kann man ja auch schon mit größeren stricken, aber irgendwie da gefallen mir die Stoffe bisher nicht so, die dann dabei rauskommen. Mal gucken, vielleicht finde ich da noch mal was.
Ich habe jetzt ein paar Mal mit Bulky-Yarn gearbeitet, also so einen Klappschal habe ich gemacht, ein Weihnachtsgeschenk. Das ging dann schnell und gut, aber es ist einfach zu auch anstrengend in den Handgelenken gewesen. So, vielleicht muss ich da noch ein bisschen mehr Erfahrung haben.
Und Metall- oder Holznadeln?
Oh, das ist ganz schwer. Ich hab jetzt gerade eine Babyhose fertig gestrickt mit Alpaka-Garn. Das war Hölle auf Metallnadeln.
Weil es so
Das
rutschig
war
war.
viel zu
Ja.
rutschig, ja, und mir fallen Maschen schon seit längerem eigentlich nicht mehr runter, aber bei denen schon. Also da lieber Holz, aber wenn ich mit Baumwolle stricke zum Beispiel, dann nehme ich lieber Metallnadeln. Also je nach Garn. Du?
Ja, bei mir auch ein bisschen nach Garn, aber auch ein bisschen nach Projekt. Also so, wenn ich so einen ganzen Pullover stricke, dann habe ich bis jetzt immer die Holznadeln genommen. Und bei den kleinen Mini-Scarves, also da bin ich mittlerweile so, den stricke ich am liebsten auf so einem abgenudelten Metallrundstricknadel, also abgenudelt im Sinne von, die ist quasi noch glatter geworden, als sie am Anfang war, weil das geht einfach so schnell und flott und so, das liebe ich. Aber so grundsätzlich, das meiste würde ich sagen, stricke ich auch auf Holznadeln. Und hast du so ein Set, wo du die Seile hinten dran schraubst und dann auch wechseln kannst von klein auf groß? Oder besorgst du dir jede Rundstricknadel einzeln?
Ja, ich habe ein Set so mit Seilen zum Dranschrauben. Und das ist, also ich habe es mal geschenkt bekommen von jemand Fremden. Das ist eigentlich eine total schöne Geschichte gewesen, wie ich da dran gekommen bin. Das waren die ersten Stricknadeln, die ich überhaupt hatte.
Ah, geil, gleich ein Set. Sehr gut.
Ja, und dann eben, also das ist einfach praktischer zum Stilllegen. Dann knubbelst du einfach diese Schräubchen dran,
Ja, finde ich auch.
lässt es drin liegen, kannst es wieder aufnehmen. Das ist super.
Ja, auch wenn man mal was anprobieren will zwischendurch, ist das auch sehr praktisch.
Genau. Aber Socken und sowas, also so hier diese Magic Loop-Geschichten und Wandering Loop und was es nicht alles gibt, um zu lange oder zu kurze Seile zu kompensieren, das ist alles überhaupt nichts für mich. Also wenn es einfach nicht passt, dann ist es eben so ein Nadelspiel.
Ja, Nadelspiel bin ich leider, das ist für mich auch noch, muss ich doch mal ein bisschen besser drin werden. Ich habe mir jetzt für Ärmel so eine ganz kleine Rundstricknadel gekauft, und das klappt ganz gut. Also da brauche ich dann quasi auch kein Magic Loop machen, sondern es ist wirklich so ganz kleine Nadelspitzen nur, vielleicht 3 Zentimeter oder 4, und dann halt so ein kleines Seil dran, und damit stricke ich jetzt meine Ärmel. Das ist für mich aktuell die beste Lösung diesbezüglich. So, bei der nächsten Frage habe ich jetzt schon eine Vermutung nach dem, was du eben gesagt hast. Eher möglichst nah am Muster bleiben oder Anpassungen vornehmen, wo dir was nicht gefällt.
Weißt du, meine kleinen Anpassungen entstehen in dem Moment, wo ich irgendwas missverstanden habe und zu faul bin, 5, 6, 7, 8 Maschen oder Runden zurückzugehen. Das heißt, ich nehme natürlich Anpassungen vor. Irgendwie muss der Fusch ja reinpassen.
Ah, sehr gut. Ja, ich versuche schon möglichst nah am Muster zu sein, wobei ich jetzt schon festgestellt habe bei dem Sweater, den ich gerade stricke, dass mir die Art der Abnahmen am Ärmel nicht gefallen hat, und dann habe ich einfach andere gestrickt. Aber das ist auch das Einzige bisher.
Ja, ist das nicht das, was uns die Helden, Heldinnen, die uns hier hingebracht haben, nicht irgendwie auch beigebracht haben? Ich habe jetzt heute einen Podcast gehört über, oh Gott, jetzt fällt mir ihr Name nicht ein. War das Elizabeth Zimmerman? Für die war wichtig, dass man sich empowered fühlt und einfach anpasst, was nicht passt, was nicht. So, ne, wenn eine Abnahme keinen Sinn hat oder wenn man den Eindruck hat, was anderes gefällt einem einfach besser, dann soll man das machen.
Der ist schon cool, wenn man das Gefühl hat, ah, ich kenne jetzt schon mehrere Arten von Abnahmen und kann mich entscheiden, welche ich auswähle. Ist schon aufregend. Aber dann schließend ziehe ich eine Frage vor, weil du das quasi schon eben mit angesprochen hast. Eher Fehler wieder beheben und dafür auch mal zurückstricken oder mit der Unperfektheit leben?
Es kommt auf den Fehler an. Ich habe bei einer Babystrickjacke neulich, das sind zwei Teile und eine muss gegengleich gestrickt sein. Und ich habe das nicht gemacht. Und so ist es halt gegen ungleich gewesen. Also, und war dann falsch. Und ich habe es aber gelassen, weil das Kind, das da drin steckt, steckt da 3 Monate drin.
Ja, auch das stimmt.
Und das süße Gesicht wiegt alles auf. Dann ist das auch total egal.
Ja.
Aber wenn es jetzt um sowas geht wie, ich versuche gerade mir beizubringen, Colorwork zu stricken und ich merke, aus Gewohnheit gehe ich immer wieder ins Rechts stricken, wo ich links sollte und links, wo ich rechts sollte. Frag nicht, ich habe keine Ahnung. Dann gehe ich auch wieder zurück und ribbel alles auf, weil es da einfach zu doll auffällt. Das hat dann keinen Sinn.
Ja, ist glaube ich bei mir ähnlich. Also ich habe ein Lochmusterteil gestrickt, Da hat man von mir öfter gehört, ah, schon wieder anderthalb Reihen zurückstricken. Weil man hat es immer ungefähr nach anderthalb Reihen gemerkt, weil dann irgendwas nicht
Ja.
gepasst hat und dann musste ich das wieder zurückstricken. Oder jetzt stricke ich auch gerade was mit Colorwork. Da fiel mir auch vorgestern, glaube ich, auf, dass ich eine Reihe vergessen hatte vom Ärmel. Dann sah das Muster auch falsch aus. Da bin ich auch zurückgegangen.
Oh nein.
Ich habe aber auch andere Fehler schon einfach gelassen, weil ich dachte, das sehe auch wirklich am Ende nur ich. Ne? Also ich habe auch schon mal, keine Ahnung, es war eine Masche zu wenig. Ja, dann habe ich halt bei der nächsten Abnahme nur eine statt zwei abgenommen und dann
Ja,
passt es auch
ja,
irgendwie so. Also
ja.
sowas lasse ich dann.
Ja, oder bei Socken. Gerade Socken und irgendwie so Gebrauchskleidung, finde ich, ist auch total egal. Also solange es nicht so ein Ultra-Statement-Piece sein muss oder sowas, wo man weiß, jeder, du gehst mit einem selbstgemachten Teil unter Leute, von denen du weißt, dass die stricken. Und du trägst es. Du gehst auf eine Messe oder in eine Veranstaltung oder irgendwie so und es geht ums Stricken und du bist umgeben von Leuten, die es auch sehen können. Da würde ich den Fehler auf jeden Fall beheben oder gucken, ob es geht.
Ja. Und wenn du loslegst, machst du eine Maschenprobe oder glaubst du, es passt schon?
Passt schon. Also kommt wieder drauf an, ne? Ich habe ja noch keinen großen Pulli gemacht und der Pulli,
Ja.
der mir jetzt vorschwebt, der ist so drapey, der ist oversized. Ich glaube, da juckt's. Da ist völlig egal, wie die Maschenprobe am Ende ist, ungefähr. Da ist Pi mal Daumen.
Ja, ich stricke ja meistens Oberteile. Da habe ich eigentlich bis jetzt immer eine gemacht. Und es hat auch, also ich habe auch schon zweimal die Nadelgröße deshalb dann verändert und das war auch gut so. Ich merke aber, dass tendenziell meine Maschenprobe eh immer lockerer ist als das Projekt, was ich später stricke. Also das muss ich im Kopf schon nochmal mit einberechnen, wenn ich quasi die Maschenprobe am Ende ausmesse. Das ist eh, dass ich bin eher eine Engstrickerin und dann wird es eh nochmal ein bisschen enger, wenn ich im Flow bin, als wenn ich da so ein kleines Stück stricke. Wenn mir was gefällt, kriege ich das schon irgendwie hin mit der Technik? Oder ich stricke lieber was, wo ich das Gefühl habe, das ist ungefähr mein Technikstand.
Ja, da bin ich auch noch ein Schisser. Ich suche gerade noch, was halbwegs in meiner Range ist. Wobei ich jetzt eben auch bei dem Pulli, den ich machen will, da denke ich, ich will den machen. Ich will es und dann wird das schon irgendwie gehen. Ich weiß eh, dass da die nächsten 3, 4 Monate reinfließen, dann kann ich mich auch anstrengen.
Ja, bei mir ist, ich würde schon sagen, ich greife immer eher einfach zu hoch.
Oh, krass.
Aber, also nicht beim allerersten und so, aber ich habe mir dann, also mein zweites Projekt war gleich was Gestreiftes und dann habe ich einen Top gestrickt, wo man quasi so Zunahmen an den Ärmeln machen musste, um so wie so Art, ja, schmale Tanktop-Träger zu machen und so. Also im Zweifel denke ich mir, ich werde es schon irgendwie hinkriegen oder ich kenne Leute, die ich fragen kann, die mir helfen. Ey, das hätte ich früher aber nicht gemacht, als es noch keine Videos gab. Da kommen wir wieder zu den Videos zurück, weil im Zweifel kann ich mir ein Video angucken, wie es geht und dann kriege ich es schon irgendwie hin.
Cool.
Ja.
So ist das also, wenn man Konfidenz hat.
Ja. Ich bemühe mich mit der Konfidenz. Und blockst du deine Sachen oder sagst du gleich rauf auf den Kopf?
Ich habe gar nichts zum Blocken da. Also die Sachen, die ich bisher hatte, ist, wie gesagt, für ein Baby, die richtige Kleidung, ne? Bei Socken finde ich, die kann man gleich anziehen irgendwie. Also muss man ja eh schon ein paar Mal anprobiert haben, dann ist das irgendwie schon alles ausgeleiert und passt. Und für die Kindersachen ist das, ich habe sie eingeweicht und habe sie so zurechtgezogen und damit sich die Maschen so ein bisschen entspannen und das alles so ein bisschen passt. Aber richtig aufgespannt habe ich es nicht.
Ja, aber du hast es eingeweicht und ausgedrückt und so. Das macht ja schon was mit der Faser und so.
Ja.
Ja. Also die Pullover und so habe ich bis jetzt auch alle geblockt. Jetzt so die Schals oder so, also ich weiche sie schon auch ein und roll sie dann einmal im Handtuch und trampel drauf rum. Das ist ja so der.
Das ist das Schönste, ne?
Ja, das finde ich das Schönste. Die habe ich jetzt aber nicht groß gespannt oder so. Aber meine Pullover, die habe ich eigentlich schon immer. Auch um kleine Fehler zu beheben. Zum Beispiel habe ich bei einem meiner Pullover, konnte ich nur zu wenige Maschen für die Ärmel aufnehmen. Und dann sah es so ein bisschen aus, als wäre der Ärmel zu klein für das Loch, in das er reingesetzt wurde. Aber das konnte ich durchs Blocken super gerade rücken. Also da ist das auch echt
Cool.
nochmal Magie und kann man auch jedem und jeder, die das Gefühl haben, wenn man einmal einen Fehler gemacht hat, dann wird man ihn für immer sehen, kann man sagen, mit Blocken könnt ihr ganz viel später auch wieder beheben, sag ich mal so.
Ja, ach cool.
Und strickst du lieber allein für dich oder in Gesellschaft?
Kommt drauf an. Wenn ich mich konzentrieren muss, dann lieber allein. Mhm. Oder wenn ich was neu erstmal rausfinden muss und gerade anfange. Das ist irgendwie auch so, ich muss mich erstmal vertraut machen mit dem, was es werden soll. Kennst du das?
Mhm.
So, ich muss erstmal eine Honeymoon-Phase haben mit meinem Projekt. Und dann können wir in die Öffentlichkeit gehen oder in Gesellschaft sein. So, ich habe noch nie zusammengestrickt mit anderen Leuten, also so in so einer Strickrunde sozusagen. Das kommt aber noch auf mich zu. Ich habe es mir jetzt vorgenommen, diese Erfahrung mal zu machen.
Ach, sehr gut.
Davon ausgenommen ist das Stricken beim Potstock. Das ist ja im Grunde auch in Gesellschaft stricken. Ja. Aber das ist irgendwie nochmal, ich weiß nicht, ich fühle mich da ja insgesamt schon in Gesellschaft.
Ja.
Also ich bin ja umgeben von ungefähr 100 Leuten. Aber wenn davon 80 ganz andere Sachen machen, zum Beispiel einen Podcast aufnehmen oder irgendein Gespräch führen, dann ist es ja nicht in Gemeinschaft arbeiten oder in Gesellschaft arbeiten.
Ja.
Wie machst du das?
Ich mache auch beides gern. Wir haben tatsächlich hier in Potsdam seit einem Jahr so einen Strickclub. Da sind, glaube ich, mittlerweile 200 Leute oder so in der Chatgruppe.
Oh.
Und die treffen sich natürlich nicht alle auf einmal so, ne? Aber es gibt dann auch so Untergruppen und wir haben hier für mein Stadtviertel auch so eine Untergruppe. Und manchmal, wenn mir einfach danach ist, schreibe ich einfach, hey, ich setze mich heute Nachmittag hier 2 Stunden ins Café, will nicht jemand dazukommen? Und meistens finden sich 2, 3 und dann sitzt man irgendwie zusammen und ich habe auch bis jetzt fast immer dann noch irgendeinen genialen Tipp mitgenommen für das, was ich gerade gemacht habe oder so. Also es ist schon cool.
Ja.
Und dann sitzen da halt auch lauter Leute, die irgendwas Selbstgestricktes anhaben und man tauscht sich über Projekte aus und die Liste wird viel länger von den Sachen, die man stricken will und so.
Ja, ja. Oh, voll schön.
Ja, ja, das ist wirklich sehr, sehr schön. Und das ist auch sehr schön für, wenn man, ich habe so eine Kapuze gestrickt und da war ein Loch drin, weil irgendwie ein Knoten im Garn war, der gerissen ist. Und dann habe ich das gepostet in der Gruppe und dann hat mir eine extra ein Video aufgenommen, wie ich das jetzt beheben kann und habe das dann gemacht und so. Es war echt richtig cool. Und
schön.
Ja. Es bringt die Leute zusammen, da haben wir es wieder.
Ja.
Machst du denn, also nehmen wir mal an, du hast dich jetzt schon mit dem Projekt vertraut gemacht, noch was anderes nebenbei machen beim Stricken, wie zum Beispiel einen Podcast hören oder eine Serie gucken oder volle Konzentration aufs Stricken?
Als passionierte Podcast-Hörerin bin ich natürlich zu absoluter Podcast-Hörerei verpflichtet. Also komme ich diesem Auftrag nach, auch beim Stricken. Hauptsächlich beim Stricken gerade, ehrlich gesagt. Machst du das auch?
Mein zweites großes Hobby sind ja Filme und Serien, deshalb auch der andere Podcast. Und genau, bei mir, also ich mache es eigentlich fast immer beim Fernsehen. Wir haben mittlerweile auch so ein Strickkino in Potsdam einmal im Monat, wo sie das Licht anlassen und man im Kino stricken kann. Das ist auch ganz cool. Aber also ich würde sagen, grundsätzlich, eigentlich läuft immer noch irgendwas nebenbei, wenn ich stricke. Ich bin aber auch grundsätzlich ein Typ, also auch bei, wenn ich arbeite, also Lohn arbeite am Computer, dann läuft auch meistens Radio oder irgendwas nebenbei bei mir. Weil ich brauche immer so mehrere Reize gleichzeitig, glaube ich.
Naja, es gibt einem ja auch dann manchmal das Gefühl, nicht allein zu sein.
Ja.
Oder nicht so isoliert zu sein.
Ja, ja, ja. Ich glaube total. Und also es macht auch was mit meiner Konzentration. Mhm. Ich sollte dann natürlich vielleicht nicht unbedingt den Film gucken, wo es drauf ankommt, dass man jeden Frame wie ein Kunstwerk genießt und so, ja.
Ja.
Aber es gibt ja auch genug andere Sachen, die man so gucken kann.
Einmal das und ich finde, es gibt ja auch dieses Phänomen von, dass man was schaut, aber die ganze Zeit auch am Handy ist.
Mhm.
Mein Mann und ich sind da leider voll auch.
Ja, ich auch.
Banausen.
Total.
Irgendwie. Und es ist mir schon jetzt in den letzten Wochen wichtiger geworden, dann einfach was mit den Händen zu machen und nicht so eine Doppelberieselung zu haben, weil das ja völlig Banane ist. Dann bin ich ja weder wirklich bei meinen Handysachen noch beim Fernsehen. Und beides ist aber da und will meine Aufmerksamkeit. Dann stricke ich lieber und
Ja.
Guck mit dem restlichen Blickfeld, was im Fernsehen
läuft. Ja, das ist auch sehr wahr. Das stimmt. Das habe ich bei mir auch beobachtet. Eigentlich nehme ich da sogar mehr wahr, als wenn ich nebenbei noch am Handy bin.
Strickst du denn fürs Stricken oder fürs Ergebnis?
Oh, das finde ich so schwer zu beantworten, ne? Also ich kenne viele Leute, die sich ganz klar in eine der beiden Kategorien einsortieren. Aktuell wahrscheinlich ein Hauch mehr fürs Ergebnis. Also weil ich das schon, ich mache schon gern Dinge fertig und beende dann Projekte und trage sie und mache ein Instagram-Video dazu und freue mich über die ganzen Kommentare und trage sie. Also ich habe auch bis jetzt nur Sachen gestrickt, die ich richtig gern trage, zum Glück. Aber der Prozess ist halt, ne, also wir haben jetzt schon über so viel gesprochen, was uns gefällt an diesem Prozess. Das ist halt auch super und ich habe schon sehr, sehr lange kein Hobby mehr gehabt wie Stricken, wo ich so lange an diesem Prozess auch dranbleibe und mich nicht dann doch wieder für was anderes begeistere und so. Deshalb klares 50-50 bei mir, würde ich sagen. Und bei dir?
Bei mir hat sich das über die Zeit verändert. Ich hatte in meiner Jugend- und jungen Erwachsenenzeit eine ausgeprägte Häkelphase. Da ging es mir psychisch einfach richtig mies, war ich also like richtig kaputt. Und da ging es wirklich nur darum, ja, sich an jedem Faden festzuhalten. Und das war dann so 2 Meter mal 2 Meter Tischdecken häkeln, so mit außerordentlichen Häkelmustern und allem Shishi. Und es war mir aber alles total, also ich habe bis heute noch kiloweise davon da liegen. Ich habe nie eine draufgelegt auf meinen Tisch. Ich konnte die nie verkaufen. Mhm. Also die sind toll, sie sind fehlerlos, sie sind makellos, es ist alles klasse, aber sie bedeuten mir überhaupt nichts, weil ich sie eigentlich nur dafür gemacht habe, um was zu machen.
Ja.
Und heute ist es tatsächlich mehr das Ergebnis. Also auch weil ich die Sachen anziehen will, ich will sehen, dass, wie lange halten sie, ne, wie alltagstauglich sind sie. Ich bin dann neugierig aufs Ergebnis und das, dass ich lange dran sitze und dass ich was habe, womit sich mein Kopf befasst und so, das ist toll. Dafür mache ich es auch. Aber ich bin schon auch froh, wenn es dann irgendwann fertig ist. Ich es mir angucken kann.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Weil Stricken für den Prozess, da habe ich neulich ein Reel gesehen von einer Frau, die so gezeigt hat, ja, die Zeiten sind stramm sozusagen. Hier ist, wie man einen endlosen Schal strickt und dann ribbelt es auf der einen Seite vom Schal ab und an der anderen Seite strickt die Person. Also sie hat sich das eine Ende um die eine Seite gelegt und da geht die Wolle von weg und auf der anderen Seite, wo es runterkommt, strickt sie wieder was dran. So weit ist es bei mir noch nicht.
Das ist ja geil. Oh Gott, ja, das ist witzig.
Gut, die letzte Frage von dieser, aus dieser Reihe. Mhm. Die letzte Frage, machst du Hypes mit oder nicht? Du hast schon gesagt, Sophie's Gar.
Richtig.
Ist für mich
also ich Hype. Ja, voll. Ich bin zwiegespalten, weil eigentlich würde ich sagen, ich lasse mich nicht so sehr von Hypes leiten, sondern ich suche mir irgendwie Strickmuster, die cool sind. Aber natürlich kommen die gehypten Strickmuster auch öfter bei mir vorbei und könnten natürlich dadurch auch auslösen, wenn ich sie häufiger sehe, dass ich sie deshalb besser wahrnehme und cooler finde. Und also ich muss schon sagen, der Sophie Scarf hat mich halt wieder zum Stricken gebracht, nach vielen Jahren, in denen ich gar nicht gestrickt habe. Also über 15, würde ich sagen. Und dann habe ich halt gedacht, ach, strickst du mal so einen kleinen Schal? Und das ging dann sehr gut. Und dann habe ich danach gedacht, gut, dann fängst du jetzt mal an, dir was für deinen Oberkörper zu stricken. Deshalb hat der Hype bei mir quasi ausgelöst, dass ich jetzt wieder so drin bin. Also wahrscheinlich doch ein bisschen mehr Hypes mitmachen, als ich mir eingestehen würde. Und du?
Ja, geht mir ganz genauso, deswegen halte ich mich davon fern. Ich versuche mich da ganz rational gerade zu verhalten und immer so, gerade der Sophie Scarf, ich trage gar keine Schals und das ist ja ein Schälchen. Mhm. Das ist ja ein langgezogenes Läppchen.
Ja, ja.
Das passt zu nichts, was ich habe. Ich würde es nur machen, weil es süß ist und weil es schnell geht und so. Aber es ist unsinnig und ich versuche rational zu sein. Und dann gehe ich da einen großen Bogen drumherum. Ja. Andererseits, Hypes sind ja häufig auch Hypes, weil sie zugänglich sind. Mhm. Und gerade das nächste Projekt, das ich so im Kopf habe, ist genauso eins.
Mhm.
Darüber sprechen wir, wenn es soweit ist.
Yes.
Jetzt können wir aber das Stricksäckchen mal langsam zumachen, was?
Ja, das ist eine ganz schön lange Nullnummer hier geworden. Ich freue mich richtig drauf, dass wir das jetzt hier zusammen machen und freue mich schon, wenn wir dann in der ersten Episode auch das erste Mal über unsere tatsächlichen aktuellen Projekte sprechen.
Ganz genau.
Also wir freuen uns, wenn ihr vielleicht auch Lust habt, dabei zu bleiben und uns beim nächsten Mal wieder zuhört. Und bis dahin, tschüss.
Tschüss.